den wahren und lebendigen Glauben an Jesus Christus finden?
Wie meinen Sie das?
Nun, in der Tatsache, da sind so viele Seelen hier.
Ja.
Und so viele Jugendliche sind hier. Wie können Sie jetzt den wahren Glauben finden in der Geschichte und in der Tatsache heute? Heute durch die Predigt an Jesus Christus, was hat er für uns getan?
Durch die Vergangenheit findet sicherlich keiner den Glauben. Den Glauben finden wir allein durch die Predigt aus dem Wort Gottes. Aber das ist auch eine Tatsache, die wir auch vergessen haben in unseren Tagen. Dass wir nämlich im Gegensatz zur Vergangenheit nicht mehr davon immer überzeugt sind, dass wirklich aus der Predigt der Glaube kommt und der Glaube aus, der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Worte Gottes kommt. Es ging mir in diesem Vergleich auch nicht darum, dass man sagt, aus der Geschichte werden wir jetzt den Glauben oder das Heil finden. Aber es geht darum zu zeigen, was Gott in früheren Jahrhunderten getan hat und für einen Glauben aus seinem Wort heraus gewirkt hat und wie sich das ausgewirkt hat. Und wir müssen natürlich sehen, was mir sehr wichtig ist, dass wir uns in unseren Tagen überlegen, warum wirkt sich bei uns vieles ganz anders aus? Und warum haben wir eine ganz andere Betonung? Und wenn wir diese Lieder anschauen, sie sind gegründet in der Schrift und kommen aus der Schrift heraus. Aber es ist ja nicht nur ein Lied, sondern es ist auch eine Grundhaltung. Und diese Grundhaltung ist die, die wir wieder brauchen, die Überzeugung, das war das Thema mehr gestern, dass wir aus der Schrift heraus Glauben finden. Dass der Glaube wirklich aus der Predigt kommt und dass die Predigt das gottgegebene Mittel ist, um Glauben zu wirken und zu schaffen und uns zu Jesus zu führen. Da ist die Geschichte nur insofern hilfreich, und deswegen verweise ich da auch gerne mal drauf, um zu zeigen, was Gott getan hat und wie er getan hat. Wie wir, wenn wir mal anschauen, einfach in Hebräer 11 die Väter des Glaubens anschauen im Alten Testament, dass man einfach mal durchgeht und sagt, das ist, was der Glaube hervorgebracht hat. Das sind die Früchte, das haben sie getan im Glauben. Sodass wir sehen, so und solche Früchte bringt wahrer Glaube hervor, dass man auch mal sieht, vielleicht sich sieht, auch mal kritisch sieht und sagt, wir beschäftigen uns so sehr mit uns selbst, mit unseren Problemchen und Problemchen, dass man sagt, da gibt es Leute, die haben in ganz anderen Umständen gelebt und die kommen aus einer ganz anderen Quelle heraus. Man sagt, wie herrlich und wie gut tut es mir. Mir sagte jemand, ein Student bei uns in der Gemeinde, singt diese alten Glaubenslieder so gerne, weil sie den Blick von sich selbst wegwenden. Das Drehen um sich selbst und ich schaue auf jemand anders und ich lobe den Herrn und sage da, wenn ich so richtig deprimiert bin und fertig bin und nicht mehr weiter weiß, wenn ich diese Glaubenslieder singe, die machen mich frei. Die anderen machen mich noch depressiver. Die bringen mich nicht wieder in die Haltung, die ich eigentlich haben sollte. Nämlich die Vertrauen auf den Herrn, der mein Leben bestimmt und eine Schrift, die lebendig ist und mein Leben prägt und durchdringt. Also die Predigt ist das, was den Glauben hervorbringt, aber die Predigt bringt eben auch einen bestimmten Glauben hervor und das sollten wir heute sicherlich auch sehen, nicht? Ich denke, wir sind so sehr und wir kommen immer stärker dazu, dabei uns um uns selber zu drehen, dass wir gar nicht mehr merken, dass wir es tun. Und dass wir manchmal gar nicht mehr sehen, dass wir Dinge wichtig nehmen, die eigentlich, wenn man sie ins richtige Licht rückt, eigentlich nicht wichtig sind. Mir ist es auch so gegangen, wenn wir öfter mal den Vergleich haben, oder man kann auch sagen, beschäftigt euch nicht mit der Geschichte, geht in den Osten, und ihr werdet feststellen, dass manche Dinge, die uns hier so wichtig sind und wo wir uns fast dran aufreiben, plötzlich unwichtig werden. Weil wir sehen, wir sind so auf uns selber fixiert, dass wir gar nicht mehr darüber hinausschauen. Im Grunde sollte das alleine unsere tägliche Bibellese leisten, dass wir aus diesem Gefängnis rauskommen. Und das ist natürlich auch das, was im Vordergrund steht. Aber ich finde es auch ermutigend, eben wie gesagt, zu sehen, wenn wir sehen, wie Menschen vom Worte Gottes geprägt worden sind und wie sich das ausgewirkt hat. Ich möchte ein Beispiel aus einem ganz anderen Thema und Zusammenhang erzählen. Wir waren in Schottland auf einer Insel, es gab Bed and Breakfast und plötzlich hörten wir beim Frühstück so ein Gemurmel. Und da dachte ich, Mensch, das hört sich fast an, wie wenn jemand in der Bibel liest. Und dann haben wir nachher die Frau gefragt, haben Sie in der Bibel gelesen? Und dann sagt sie, ja, wir finden es immer gut, mit Gottes Wort anzufangen. Und wenn wir unsere Enkel haben, dann lesen wir morgens immer ein Kapitel aus der Schrift. eine Prägung gewesen. Und das ganze Gegend da ist davon geprägt gewesen. Man hat Gottes, das Leben unter Gottes Wort gestellt. Und das ist für mich eine Ermutigung gewesen, zu sagen, jawohl, es ist einfach möglich. Da gibt es Großeltern, die nehmen ihre Verantwortung wahr und die lesen mit ihren Enkeln dann einfach in der Schrift. Es hat mich so riesig gefreut, weil ich das selber erlebt habe. Und das war das erste Mal, wo ich aus der Bibel was gehört habe, als Fünfjähriger. Und ich weiß heute noch, was ich mit meiner Großmutter gelesen habe. Ich weiß heute noch, wo wir waren in der Schriftlesung. Aber das ist für mich auch eine Ermutigung zu sehen, das ist es, was uns eigentlich so reich macht. Dieses Quellen eines geistlichen Lebens aus der Schrift heraus. Gibt es noch Fragen? Muss ich nicht die
Antwort. Ja, ich hätte noch eine kleine Stelle. Es ist ja so, man hört immer, ich glaube, was ist aber der wahre und richtige Glaube?
Da muss ich auf die Uhr schauen. ja, der wahre und richtige Glaube ist der Glaube, der sein einziges Vertrauen auf das Erlösungswerk unseres Herrn gründet und das von Herzen begriffen hat. Man kann ja viel über Glauben sagen, aber ich glaube, das Entscheidende ist, zu begreifen, dass ich am Ende bin und dass ich in Christus alles finde. Und es gehört beides dazu. Wir reden heute häufig von Glauben, der das Erste nicht mehr sieht, dass man sagt, Glauben kann ich mir so zulegen, wie ich mir ein neues Jackett zulege. Nach dem Prinzip, ich habe 10 Anzüge und jetzt lege ich mir noch einen 11. zu, den nehme ich Glauben. Wir müssen begreifen, dass der Glaube etwas ist, was mich vollkommen neu einkleidet. Christi Blut und Gerechtigkeit, das sind mein Schmuck und Ehrenkleid. Wenn ich sage, der rechte Glaube, dann sage ich, der rechte Glaube ist der Glaube, der dazu führt, dass ich erkenne, dass ich eigentlich arm, nackt, elend und bloß bin und dass ich im ersten Mal in meinem Leben ein weißes Kleid anhabe. Dadurch nicht mein Kleid, sondern ich habe die Gerechtigkeit Christi an mir. Ich habe das an mir, dass Jesus für mich gestorben ist. Das ist für mich rechter Glaube. Glaube ist, dass sich ganz verlassen darauf, dass Jesus alles für mich getan hat. Und dieser Glaube ist dann aber auch ein Glaube, wie Jakobus sagt, wenn er lebendig ist, ist es ein Glaube, der nicht alleine bleibt, sondern der Früchte trägt. Früher sagte man, wir werden gerechtfertigt allein aus Glauben, aber der Glaube, soweit er echt ist, bleibt nicht allein. Paulus sagt im Epheserbrief, dass wir wandeln in guten Werken, die Gott so vorbereitet hat. Das ist insofern wichtig, weil ein Glaube, der alleine bleibt, ist ein Glaube, der nur eine Zeit lang bleibt. Im Lukas-Evangelium sagt Jesus ja, im vierfachen Ackerfeld, sie nahmen das Wort Gottes mit Freuden auf und glaubten eine Zeit lang. Es war eine Art von Glaube, der nur zeitlich limitiert war, das war ein Auflaufmodell. Den Glaube an Jesus und seine rettende Kraft ist ein Glaube, wie Petrus sagt, der durchträgt bis in die Ewigkeit, wo wir durch die Macht Gottes bewahrt werden, um im Vaterhaus auch anzukommen. Das ist für mich echter Glaube. Aber neben der Beantwortung der Frage kann ich in dem Zusammenhang auch auf den Büchertisch verweisen. Wir haben auch sehr gute Literatur noch ausgelegt, die diese Thematik auch anspricht. Ich möchte in dem Zusammenhang auf ein Buch hinweisen von Bo Giertz. Etliches fiel auf den Fels und das Herz aller Dinge. Es gibt es im Doppelpack für 10 Mark nur. Es ist geschenkt und es ist allemal wert, mindestens zweimal gelesen zu werden. Neben der Schrift, selbstverständlich. Aber es führt in diese Problematik hinein, wo auch jemand selbstgewiss sagt, ich glaube, ich bin gläubig. Und ein alter Pfarrer sagt, ja, woran glaubst du denn? Und er versucht das denn, muss erfahren, dass sein Glaube ein Glaube war, der noch längst nicht die Wurzeln hatte, die die Schrift uns nennt. Ja.
Eine Frage?
Eine Frage auf der Antwort. Jesus hat gesagt, sorge nicht für morgen. Und das ist eine tiefe Geborgenheit, wenn ich mein Leben ganz Jesus gegeben habe, dann ist das alles ja anders. Und das geht nicht ohne die Bibel und an das Kreuz glauben und was anderes darüber auch. Das macht frei und das macht Frau selbst in den Team. Der trägt immer.
Ich habe eine Frage, die beziehe mich so ein bisschen auf das Leid. Wie gehe ich mit dem Leid um, wenn es jemand betrifft, eine Arbeitskollegin von mir, die diese Geborgenheit, den Gott nicht kennt oder den Sinne weiß. Ich werde auch in letzter Zeit öfters mit anderen Kolleginnen angesprochen. Leider hat mir gesagt, ich versuche eine Antwort zu geben, das klingt alles so philosophisch. Was kann ich da für eine Antwort geben oder soll ich einfach gar keine Antwort geben, einfach nicht zuhören?
Leid ist das bei Ungläubigen oder Gläubigen? Oder Ungläubigen?
In dem Sinne, man geht in die Kirche so.
Ich glaube, wir müssen den Leuten klar und deutlich sagen, woher Leid kommt. Dass Leid daherkommt, dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben, dass wir gefallen sind und dass es Gott gefällt, uns auch daran zu erinnern, in welchen Zuständen wir wirklich leben. Es ist manchmal sehr hart, wenn man Leute darauf hinweist, dass Leid letztlich seine Wurzel, nicht dass jedes Leid direkt sündig ist, aber wir hätten kein Leid, wenn die Sünde nicht wäre. Im Paradies gab es kein Leid. Das Leid ist ein Teil der Folge unseres Gefallenseins. Und der rechte Umgang ist, glaube ich, dass wir begreifen, dass wir gefallene Menschen sind. Und dass wir begreifen, dass wir Gott brauchen, um aus dem Gefallensein heraus gehalten zu werden. Mein Onkel, der jetzt Witwer geworden ist, über Nacht stand am Grab und sagte, es war doch alles so schön.